Es gibt gute Studien, die zeigen, dass Ernährung die Hauptrolle spielt in Bezug auf Adipositas. Ne? Ich will jetzt nicht auch sagen, dass Sport schlecht ist oder man muss jetzt keinen Sport machen. Sport hat super wichtige Auswirkungen.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.
Gemeinsam mit euch entlarven wir die Tricks der Lebensmittelindustrie und machen uns stark für gesundes und nachhaltiges und ehrliches Essen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geschmacksverstärker. Ich bin Andreas Winkler von Foodwatch und wünsche euch natürlich zuerst mal ein frohes neues Jahr. Mensch, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und weiß nicht, vielleicht war da feiern oder habt ganz entspannt auf der Couch verbracht und könnt jetzt hoffentlich noch ein bisschen entspannt hier ins neue Jahr starten. Das neue Jahr ist ja häufig auch so ein Punkt, wo wir uns gute Vorsätze machen. Und ein guter Vorsatz oder der Klassiker unter den guten Vorsätzen ist ja, mehr Sport machen. Und zu dem Thema habe ich heute einen richtig spannenden Gast da, nämlich Tim Holstein. Hallo Tim.
Moin Andreas und frohes neues Jahr auch von mir an alle.
Danke dir. Tim, du bist Arzt, bist Mediziner an der Uniklinik Kiel und bist Endokrinologe. Ich kann es dir mal einmal kurz erklären. Was ist Endokrinologe?
Ja, es fängt meistens schon an, das Wort richtig auszusprechen.
Habe ich nicht gemacht, ne, oder? Endokrinologie.
Und, ja, eine ziemlich unbekannte Facharztspezies, aber auch eine sehr wichtige. Und zwar sind die Endokrinologen jene Ärzte, die sich mit den Hormonen beschäftigen im Körper und mit den Hormondrüsen. Und die Drüse, die meisten von euch wahrscheinlich kennen, das ist die Schilddrüse. Und viele Patienten kommen zu mir zum Beispiel mit Schilddrüsenerkrankungen. Oder auch es gibt Erkrankungen der Nebennieren, die produzieren Hormone wie Adrenalin und Cortisol. Es gibt Osteoporose, also Knochenschwund, was wir behandeln. Wir behandeln auch Menschen mit transsexueller Identitätsstörung. Das heißt Männer, die zu Frauen werden wollen oder andersrum. Das ist auch oft eine hormonelle Sache. Und wir behandeln natürlich auch Übergewicht, Adipositas, weil das ist auch ein hormonelles Problem, was oft da im Vordergrund steht. Also eine sehr wichtige Facharztspezies, meiner Ansicht nach. Ich bin natürlich auch Endokrinologe. Aber ich denke, andere würden dem auch zustimmen.
Ja, spannend. Genau, und darum soll es heute natürlich auch gehen, um Übergewicht und um Sport und um die Frage, warum hilft Sport eigentlich nicht beim Abnehmen? Das ist ja so ein Glaubenssatz oder ein Mythos, den eigentlich viele sagen, naja Gott, wenn ich irgendwie ein paar Kilo zu viel auf den Rippen habe oder auch stark übergewichtig bin, Adipositas habe, ja mein Gott, dann muss ich halt einfach ein bisschen mehr Sport machen, mal runter von der Couch und gut ist. Aber das stimmt so gar nicht. Erklär uns mal, warum ist das so? Warum stimmt das eigentlich nicht?
Ja, also das ist eigentlich unter den Wissenschaftlern, den Adipositas-Forschern, sehr gut erforscht und sehr gut bekannt, dass das nicht funktioniert. Es wird aber oft noch proklamiert, auch von vielen Ärzten, die das halt noch nicht wissen, dass Sport nicht unbedingt hilft zur Gewichtsabnahme. Und wir sagen ja den Menschen schon seit 30, 40 Jahren, um Gewicht zu verlieren, esst einfach weniger und bewegt euch mehr und es funktioniert ja nicht. Die Adipositas-Pandemie, wie ich sie nenne, die nimmt ja immer weiter zu. Wir haben jetzt aktuell mehr als 1 Milliarde Menschen weltweit, die mit Adipositas leben. Also Adipositas zur Erklärung des Begriffs, das ist krankhaftes Übergewicht, wo der Body Mass Index über 30 liegt. Und das geht halt mit vielen Gesundheitsrisiken einher. Also nicht nur das Gewicht ist ein kosmetisches Problem, sondern es ist auch ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorhanden, für Diabetes, für Demenz, für Krebs, für sogenanntes polyzystisches Ovar-Syndrom bei Frauen. Ganz häufiges Krankheitsbild, die sehen wir auch sehr häufig in meiner Sprechstunde.
Was ist das?
Das ist im Prinzip so, dass durch das Übergewicht der weibliche Zyklus nicht mehr richtig funktioniert. Die sogenannten Follikel, die Eizellen in den weiblichen Geschlechtsorganen können nicht mehr richtig reifen und stocken sich da so zurück oder stauen sich zurück vielmehr. Und dadurch kommt es dann halt zu Problemen für Frauen, Kinder zu bekommen und auch mehr männliche Hormone werden gebildet. Das heißt, bei den Frauen wächst dann zum Beispiel ein Bart oder auch sonstige Körperbehaarung, was sie gar nicht wollen. Also sehr problematisch und betrifft viele Frauen. Und das geht auch mit Adipositas einher. Also weitreichendes Krankheitsbild. Und wir haben halt immer gesagt, okay, oder viele Ärzte haben gesagt, man muss sich einfach mehr bewegen, weniger essen und dann wird das schon, dann verliert ihr Gewicht. Hat aber nicht funktioniert.
Richtig, das ist ja auch das, was wir von der Lebensmittelindustrie zum Beispiel immer wieder hören. Ja. Die sagen, ja Gott, die Ernährung ist gar nicht das Problem, sondern die Leute heutzutage, die sitzen halt nur noch auf der Couch oder im Büro rum und die Kinder gehen nicht mehr zum Sport. Also macht halt einfach mal mehr Sport. So, und warum stimmt das nicht?
Genau, das wolltest du ja wissen initial, ist auch super interessant. Also, das Problem ist, wir denken ja immer so, wenn wir zum Beispiel jetzt mal eine Stunde auf dem Laufband laufen oder eine Stunde joggen gehen, ne? Dass wir dann zum Beispiel jetzt mal im Schnitt 1000 Kalorien verbrauchen, wenn wir jetzt schnell joggen, ne? Nehmen wir mal diese Rechnung an, so. Und wir denken dann, dass wir diese Kalorien, die jetzt zum Beispiel auch auf unserer Smartwatch so angezeigt werden, dass wir die auch wirklich verbrauchen, ne? Die Aktivitätskalorien.
Ja,
klar. Aber leider ist das nicht so einfach. Wenn man jetzt zum Beispiel mal den Energieverbrauch sich anschaut, eines Menschen, dann reden wir vom Gesamtenergieverbrauch über 24 Stunden. Der beträgt ungefähr jetzt bei einer normalen Person vielleicht so 2500 Kalorien. Aber wir rechnen jetzt mal mit 3000 Kalorien. Und das kann man so unterteilen in den Grundumsatz und dann noch in die Energie, die für die Verdauung benötigt wird. Und dann in die Energie, die für die Aktivität benötigt wird. Der Grundumsatz, der macht meistens den größten Teil aus mit 60-70%.
So, das ist sozusagen der Bedarf an Kalorien, der so einfach nur, weil wir atmen und leben,
richtig,
dauerhaft so verbrannt wird. Dann kommt hinzu das, was ich brauche für die Verdauung. Und dann als drittes das, was ich durch Sport, durch Bewegung noch verbrenne. Ja,
ja, genau. So kann man das sehen. Also der Grundumsatz ist im Prinzip der Energieverbrauch, den wir messen, wenn eine Person komplett still auf dem Bett liegt und sich gar nicht bewegt.
Naja, spannend.
Also das ist einfach der Energieverbrauch, den der Körper braucht, um weiter zu leben. Mhm. Die ganzen Zellen müssen ja funktionieren, das Blut muss transportiert werden, die Organe müssen arbeiten. Ja, das kostet ja alles Energie. Und das sind so 50%, 60%, 70%, je nachdem. Und bei unserer Rechnung jetzt können wir sagen, okay, wir haben hier diese Person mit 3000 Kalorien Gesamtenergie verbraucht, dann hat die vielleicht so, ja, 2000 Kalorien Grundumsatz, ne? Und dann haben wir die Energie, die für die Nahrungsverdauung verwendet wird. Mhm. Das sind meistens so 10% vom Gesamtenergieverbrauch, also wären das jetzt in dem Fall vielleicht so 300 Kalorien, ja? Mhm. Und dann werden halt 700 Kalorien für die Aktivitätsenergie da, ja, die wir dann so den Tag über verbrauchen, so. Und weil wir uns ja auch noch bewegen und so.
Ja.
Und diese Person mit den 3000 Kalorien, die will jetzt halt nochmal eine extra Stunde joggen gehen und auf ihrer Smartwatch wird dann angezeigt nach der Stunde, okay, du hast 4000 Kalorien verbraucht, ne? So. Und dann denkt sie, okay, ich habe wirklich 4000 Kalorien verbraucht. Die Sache ist aber, es ist leider nicht so, denn sie hat wahrscheinlich nur, jetzt mal plakativ gesagt, 3500 Kalorien verbraucht, obwohl die Smartwatch 4000 anzeigt.
Mhm.
Warum ist das so? Das willst du jetzt natürlich auch von mir wissen.
Deswegen, ja? Deswegen gucke ich hier schon so stirnrunzelnd.
Und die Sache ist, also dieses Modell, was ich dir gerade erklärt habe, dass Menschen so mit ihrem Energieverbrauch rechnen, dass sie sagen, okay, ich verbrauche normalerweise 3000 Kalorien, dann jogge ich nochmal eine Stunde, dann habe ich 4000 Kalorien verbraucht. Das nennen wir das additive Energieverbrauchsmodell.
Mhm.
Ja. Und dieses Energieverbrauchsmodell stimmt aber nicht, das haben neuere Studien gezeigt, denn unser Körper ist nicht doof. Unser Körper ist eine sehr schlaue Maschine. Wenn wir sehr viel Energie verbrauchen, zum Beispiel durchs Laufen, dann merkt das unser Körper, unser Gehirn, was zentral daran beteiligt ist, Energieverbrauch, Energieaufnahme zu regulieren, das merkt das und dann denkt das, ah Mist, ich bin ja eigentlich ein Gehirn, das auf ein Sparsamkeitsmodus ausgelegt ist. Das heißt, ich bin ein Gehirn, was immer versuchen muss, Energie zu sparen. So bin ich nämlich durch die gesamte Evolution gekommen und konnte dafür sorgen, dass die Menschen immer genug Nahrung haben und oder genug Energie haben, damit sie überleben können.
Also der Körper ist eigentlich darauf gepolt, so wenig wie möglich
zu verbrauchen,
ne? Weil in früheren Zeiten, als wir noch in der Savanne irgendwie Nüsse gesammelt haben, gab es halt Mangel und deswegen musste man mit so wenig wie möglich Umsatz irgendwie durch den Tag kommen, ne?
Genau, ja. Super gesagt. Und das ist halt der Punkt, so arbeitet unser Gehirn. Und wenn unser Gehirn jetzt merkt, okay, wir laufen jetzt eine Stunde, was anstrengend ist, dann sorgt es dafür, dass unser Grundumsatz runterreguliert wird. Das heißt im Prinzip, wir regulieren andere Mechanismen runter, damit wir uns diesen erhöhten Energieverbrauch durchs Joggen leisten können. Das heißt, was bedeutet das? Die Niere arbeitet nicht mehr so stark. Die Leber arbeitet nicht mehr so stark. Vielleicht auch unser Gehirn regelt ein bisschen den Grundumsatz runter, weil es ist ja auch ein Energieverbraucher. Gleichzeitig werden auch die Muskeln effizienter und können die Energie besser bereitstellen. Und das sorgt dafür, dass während unser Aktivitätsenergieverbrauch ansteigt durchs Laufen, dass unser Grundumsatz runtergeht. Und in Summe haben wir dann nicht insgesamt an dem Tag 4000 Kalorien verbrannt, sondern nur 3500. Also unser Grundumsatz nicht mehr 3000 Kalorien ist, nicht mehr 2000 Kalorien ist, sondern nur noch 1500.
Ja, das ist ja spannend. Also das heißt, ich mache mehr Sport, verbrenne dadurch eigentlich mehr Kalorien, aber der Körper passt sich dann direkt an und mein Grundumsatz sinkt, ich verbrenne dadurch weniger Kalorien.
Richtig.
Und das ist auch eine Sache, wenn ich es richtig verstanden habe, von deinen Vorträgen, langfristig ändert sich da der Körper. Also wenn ich zum Beispiel sehr viel Sport mache, dann sinkt langfristig mein Grundumsatz. Dann passt sich der Körper an.
Ja, also kommt drauf an. Wenn du, also erstmal will ich noch kurz eine Sache sagen. Und zwar diese Sache, dass wir den Energieverbrauch so sehen, dieses Modell nennen wir das Modell der metabolischen Kompensation oder das Kompensationsmodell. Und das will ich bloß gegenüberstellen zu diesem additiven Modell, was wir davor hatten, dass die Leute einfach ihren Energieverbrauch on top rechnen zu dem Grundumsatz und so. Und dieses Kompensationsmodell besagt halt, wenn du mehr Energie durch Aktivität verbrauchst, dann geht der Grundumsatz runter, ne? Dann ist das so definiert.
Ja.
Und es ist in der Tat so, wenn wir jetzt uns regelmäßig viel bewegen, dass sich unser Grundumsatz anpasst. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn wir uns regelmäßig viel bewegen, vor allen Dingen auch viel Krafttraining machen, was ich auch super gerne mache, dann bauen wir auch Muskelmasse auf. Und das verbrennt dann wieder mehr Energie, auch in Ruhe, und erhöht unseren Grundumsatz. Also es ist nicht alles so ganz so einfach.
Okay.
Unser Stoffwechsel wird aber effizienter, wenn wir uns regelmäßig bewegen, und kann sozusagen die Energie besser bereitstellen. Und das sorgt dann auch dafür, dass wir, wenn wir trainieren, auch irgendwann längere Strecken laufen können, weil wir auch für die gleiche Arbeit nicht mehr so viel Energie benötigen als am Anfang.
Ja. Ne?
Was auch super spannend ist, man hat sich mal so Hochleistungssportler angeschaut und geguckt, wie viel Energie kann eigentlich ein Mensch maximal verbrennen? Und es gibt ja so Leute, die laufen einen Ironman. Ich bin ja da fasziniert davon, dass Leute sowas schaffen können. Ich meine, ich fahre Rennrad und ich fahre auch mal längere Strecken, aber wenn ich dann mir vorstellen müsste, nach einer 200 Kilometer Rennradtour muss ich noch einen Marathon und dann noch irgendwie, weiß nicht, 5 Kilometer schwimmen oder so, ist ja verrückt. Ich könnte es nicht, aber es gibt Leute, die das machen. Und die verbrennen natürlich an einem Tag super viel Kalorien. Und man hat gesehen, dass an so Spitzentagen, wo die Leute so eine Leistung verbringen, können die meistens nicht über das Siebenfache von ihrem Grundumsatz drübersteigen mit dem Energieverbrauch. Da gibt es eine sozusagen, wie nennt man das, so eine Deckelung, ja, so ein Limit, was der Körper nicht überschreiten kann. Und wenn man das jetzt aufs ganze Jahr berechnet, weil die Leute trainieren ja auch sehr häufig, dann haben neueste Studien gezeigt, dass Menschen im Prinzip im Schnitt nicht mehr als das 2,5-fache ihres Grundumsatzes verbrauchen können an einem Tag im Schnitt. Ne, das heißt, wenn du jetzt einen Grundumsatz von 2000 Kalorien hast, wie in unserem Beispiel, dann würde das bedeuten, dass du im Schnitt niemals über 5000 Kalorien kommen kannst, egal wie lange du läufst. Ne, weil dein Körper sich dann anpasst und andere Sachen so stark runterreguliert und vielleicht auch Muskeln abbaut etc., dass dein Energieverbrauch nicht weiter steigen kann. Ja?
Spannend. Also das ist dieser Aspekt der Kompensation. Ja. Je mehr ich mich bewege, desto mehr passt sich mein Körper an und der Grundumsatz, wie viel Kalorien ich verbrenne, sinkt. Das ist so ein Punkt, warum also dieses Argument, ja, mach halt mehr Sport, dann nimmst du automatisch ab, nicht funktioniert. Ein zweiter Punkt, das fand ich ja auch total spannend, es gibt ja auch Untersuchungen, dass so ein durchschnittlicher Büromensch hier in Deutschland oder in westlichen Ländern gar nicht mehr Kalorien verbrennt als jetzt, weiß ich nicht, nomadische Völker, Jäger und Sammler, die ja so einen ganzen Tag irgendwie draußen unterwegs sind. Kannst du da ein bisschen noch was zu erzählen? Das fand ich auch extrem spannend.
Genau, das sind die wegweisenden Studien von Herrn Ponzer.
Mhm.
Da gab es auch letztens mal einen Artikel in der Zeit zu. Ich glaube, irgendwann im letzten Jahr wurde das dann veröffentlicht. Und die gibt es aber schon sehr lange, die Studien. Und es gab auch noch Nachfolgestudien, die das gezeigt haben. Also, was Herr Ponzer gemacht hat, der hat es sehr, sehr schön gemacht. Er hat sich den Energieverbrauch angeschaut von Menschen, die bei uns in der westlichen Welt leben.
Mhm.
Ich nenne das immer unsere Zufidisation, ja, wo man im Prinzip sehr viel Nahrung konsumiert und sich wenig bewegt. Ne? Der typische Büromensch, wie du gesagt hast, hat sich angeschaut, wie viel Energie verbrauchen die an einem Tag. Und dann ist er nach Afrika gegangen und hat ein bestimmtes Volk sich angeschaut, die Hadza, die noch so Jäger- und Sammlermäßig leben. Mhm. Das heißt, die sind gar nicht mit unserer westlichen Ernährung, mit unserem westlichen Lebensstil in Kontakt und suchen noch richtig ihre Nahrung und bewegen sich deswegen auch sehr viel am Tag. Ne? Die gehen manchmal 20.000, 30.000 Schritte sogar.
Wow.
Ne? Und das täglich.
Das ist viel.
Und für die ist das so normal. Ne?
Mhm.
Und hat er natürlich gedacht, okay, wenn ich jetzt den Energieverbrauch bei denen messe, dann würde ich ja erwarten, dass der höher ist als bei uns.
Das
in der westlichen Welt, weil die sich ja viel mehr bewegen.
Richtig, das ist ja immer das Argument. So. Wir sitzen den ganzen Tag nur rum, vorm Fernseher, im Büro, sonst wo. Und deswegen werden wir dick. Wenn wir uns mehr bewegen, wie jetzt irgendwie so ein Jäger- und Sammlervolk, dann wäre das Problem gelöst. Und Ponzer-Studien haben gesagt, nee, stimmt halt nicht.
Ponzer-Studien haben gesagt, nee, stimmt nicht. Der hat sich das angeschaut und war selber überrascht. Der Energieverbrauch der Hadza war genauso hoch wie bei uns die Menschen, die in der westlichen Welt leben.
Interessant. Ja. Also Moment, so ein Mensch, der da in Afrika wohnt, so ein nomadisches Volk, den ganzen Tag draußen unterwegs sind, sehr, sehr viel laufen, Kilometer weit, die verbrennen im Schnitt genauso viel Kalorien wie hier ein Rohmensch, wie ich, der jeden Tag auf dem Bürostuhl sitzt.
Ja, das sind die Ergebnisse seiner Studie gewesen. Und das ist auch wieder metabolische Kompensation. Warum machen das die Hatzer so gut oder warum sind sie so effizient? Weil ihre Muskeln viel besser arbeiten. Ne? Die rennen irgendwie eine Stunde lang, aber verbrauchen halt super wenig Energie, weil ihre Muskeln super gut arbeiten können. Und eigentlich ist es ja gut von der Natur her, so eine Entwicklung zu schaffen, dass die Muskeln nicht für Energie verbrauchen, wenn sie arbeiten. Wir wollen ja auch, wenn wir zum Beispiel ein Auto kaufen, ein Auto, was auch möglichst wenig Benzin verbraucht.
Ja.
Ne, wir wollen ja nicht Autos, die möglichst viel Benzin verbrauchen. Macht ja auch keinen Sinn. Ne? Und deswegen hat die Natur das halt bei den Hatzers auch so entwickelt. Ne? Und gleichzeitig arbeiten die Organe auch effizienter. Und deswegen haben die im Prinzip den gleichen Energieverbrauch. Und bei uns ist es halt so, weil unser Körper merkt, okay, ich werde hier überschwemmt mit Kalorien, dann ist er halt so ein bisschen, ich sag jetzt mal, verschwenderisch oder leistet sich halt ein bisschen ineffizienter zu arbeiten. Und so kommen wir auf den gleichen Energieverbrauch im Prinzip.
Das hier ist keine Werbeunterbrechung, denn Foodwatch ist unabhängig und steckt nicht mit der Industrie unter einer Decke. Stattdessen finanzieren wir uns aus den Beiträgen unserer vielen tausend Fördermitglieder. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann würde es uns total helfen, wenn ihr jetzt gleich einfach mal diesen Podcast, diese Folge teilt mit euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr auch Mitglied werden wollt, umso besser. Die Infos dazu findet ihr in unseren Shownotes.
Super. Also wenn wir jetzt feststellen, dass Sport allein gar keinen großen Effekt hat auf das Übergewicht und wir gleichzeitig sehen, du hast gesagt, eine Adipositas-Epidemie, das sind wahnsinnig viele Leute sehr stark.
Pandemie. Ich sage sogar Pandemie.
Pandemie.
Betrifft stimmt. Die ganze Welt, ne?
Ja, stimmt. Mittlerweile mehr Leute übergewichtig als Menschen, die unter Mangelernährung
leiden. Ja, richtig. Das wurde gerade bei Kindern gezeigt im letzten Jahr, dass mehr Kinder an Adipositas leiden als an Untergewicht. Und die Prognosen sind auch erschütternd. Also wir haben aktuell rund 20% der Menschen in Deutschland, die an Adipositas leiden. Die Prognose ist bis 2050, dass es 33% werden, jeder Dritte an Adipositas, das heißt krankhaftes Übergewicht. Da sind fast alle schon übergewichtig 2050, wenn wir so weitermachen in Deutschland.
Mhm.
Aber jeder Dritte leidet dann sogar schon an Adipositas. Und weltweit wird die Zahl die 2-Milliarden-Marke knacken zwischen 2040 und 2050, also sich nochmal verdoppeln. Und das ist halt super krass, weil, wie gesagt, es gehen diese ganzen Folgeerkrankungen damit einher und super teure Kosten fürs Gesundheitssystem. Vor 10 Jahren gab es mal eine Berechnung, da hat Adipositas 63 Milliarden Euro gekostet, den deutschen Staat im Jahr. Das sind ungefähr 2% vom Bruttoinlandsprodukt. Also ich vergleiche das immer so, um da eine Zahl zu bekommen oder ein Gefühl für die Zahl, mit den NATO-Verteidigungsausgaben, die wir so leisten müssen, waren ja immer 2% vom BIP. Ne? Das wäre das, ne? Und es ist wahrscheinlich jetzt noch viel mehr, weil die Zahlen sind vor 10 Jahren gemacht worden. Ne?
So, also wenn jetzt genau Sport nicht der entscheidende Hebel ist allein, um an Übergewicht etwas zu ändern. Woran liegt das denn, dass die Menschen immer übergewichtiger werden und was würde denn helfen?
Ja, also ich kann dir das ganz klar sagen. Es liegt an unserer Ernährung hauptsächlich, an der Zufilisation.
Die Zufilisation,
genau, das ist ein schöner Begriff. Schöner Begriff, der das ganz gut beschreibt. Den habe ich übrigens von Dr. Hart. Hier nochmal schöne Grüße. Der hat das sehr schön mal gesagt. Und das ist wirklich ein toller Begriff, weil wir haben von allem zu viel. Insbesondere von hochverarbeiteten Lebensmitteln. Denn diese Lebensmittel, die sind so designt, die haben im Prinzip so viel Zucker, so viel Fett und so viel Salz in der richtigen Konzentration, dass sie unser Gehirn überlisten und in so eine Art Rausch bringen, dass es immer mehr davon haben will. Dafür wurde es gar nicht designt, unser Gehirn. Es wurde eigentlich designt von der Natur, wenn man jetzt mal von Design sprechen kann, ja. Es wurde im Prinzip entwickelt, damit wir möglichst unverarbeitete Nahrung konsumieren. Und da funktioniert unser System der Gewichtsregulation perfekt. Ja, da müssen wir auch keine Kalorien zählen oder sowas. Das funktioniert aber nicht bei hochverarbeiteter Nahrung, jedenfalls nicht bei den meisten Menschen. Bei den meisten Menschen sorgt die hochverarbeitete Nahrung dafür, dass unser normales System zur Gewichtskontrolle überschrieben wird und wir im Prinzip in eine Art suchtartiges Verhalten abdriften und Essen im Prinzip zu uns nehmen, weil es uns ein gutes Gefühl bringt und weil wir dieses Gefühl wieder haben wollen. Beziehungsweise weil wir verhindern wollen, dass wir ein schlechtes Gefühl bekommen, wenn wir es nicht essen. Und das genau macht die hochverarbeitete Nahrung. Und die sorgt dafür, dass die Adipositas so stark zunimmt. Und das kann man sehr schön sehen. Es gibt Daten aus den USA, da gibt es immer sehr gute Daten, dass in den 1970er, 1980er Jahren, als viele Fertignahrungsmittel eingeführt wurden, die Adipositas-Prävalenz, also die Häufigkeit von Adipositas, extrem hoch ging. In allen Altersgruppen, bei Männern und Frauen und in unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Das heißt, man kann nicht behaupten, dass die Leute jetzt auf einmal alle ihren Willen verloren haben und willensschwach geworden sind und jetzt sich alle ungesund ernähren, sondern es ist ein Problem unserer Umgebung und da insbesondere der Ernährung. Es gibt gute Studien, die zeigen, dass Ernährung die Hauptrolle spielt in Bezug auf Adipositas. Ne? Ich will jetzt nicht auch sagen, dass Sport schlecht ist oder man muss jetzt keinen Sport machen. Sport hat super wichtige Auswirkungen und ist auch super relevant. Wir müssen uns bewegen. Aber in Bezug auf Gewichtsverlust wird es oft überbewertet.
Klar, das muss man, glaube ich, nochmal, oder ist gut, dass du es nochmal ansprichst. Natürlich ist Sport super. Ich fahre auch total gern Sport. Es macht mega Spaß. Es ist irgendwie total gut für die Vorsorge von zig Krankheiten. Gar keine Frage, ne? Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Natürlich ist Sport super, aber es ist eben nicht der entscheidende Hebel alleine, wenn es um die Gewichtsreduktion geht. Da ist der Punkt ursächlich, den du gesagt hast. Es ist nicht so, dass wir heute uns alle gar nicht mehr bewegen oder zu wenig bewegen, sondern wir essen einfach zu viel und zu ungesund.
Genau.
Du hast ja auch oder weist ja auch darauf hin, dass das Kalorienzählen aber nicht so richtig sinnvoll ist. Wieso das denn nicht? Das ist auch so eine Sache, die wir gelernt haben, dass natürlich Kalorien irgendwie das Entscheidende sind.
Ja, Kalorienzählen, schön und gut, das kann man machen. Das kann einem vielleicht helfen, so ein bisschen Überblick zu bekommen über das, was man isst. Aber man soll das nicht so genau nehmen und vielleicht auch mit einem Augenzwinkern betrachten. Darauf will ich hinaus. Weil es gibt einfach zu viel Ungenauigkeit in Bezug auf, wie viel Kalorien nimmt unser Körper wirklich auf und wie verbrennt er die auch. Ja, denn da haben wir sehr große individuelle Unterschiede, die gar nicht berücksichtigt werden. Ne?
Wenn ich jetzt einen Schokoriegel esse, dann verbrenne ich den anders, als wenn du einen Schokoriegel isst.
Ja, du nimmst ihn erst zum Beispiel vielleicht auch ganz anders auf, bevor du ihn überhaupt verbrennst. Ne? Wir müssen erstmal über Calories in reden. Also, ne, wenn wir über Kalorienzählen reden, müssen wir wissen, wie viel Kalorien nehmen wir auf, wie viel Kalorien verbrauchen wir.
Ja.
Und wir können uns ja erstmal die Aufnahmeseite anschauen. Ne? Wenn du jetzt einen Schokoriegel isst, oder ich nehme immer so das Burger-Beispiel ganz gut, weil Burger hat noch ein bisschen mehr Protein, weil darauf kommt es nämlich auch an. Wenn du jetzt einen Burger isst, ne? Und du isst jetzt diesen Burger und du weißt, wie viel Kalorien der Burger hat. Das steht zum Beispiel auf der Verpackung drauf, jetzt 300 Kalorien oder so. Ne? Dann denkst du, da sind jetzt auch 300 Kalorien drin. Das ist aber der erste Punkt, das wissen wir gar nicht.
Wieso denn nicht? Der Punkt steht doch drauf.
Ja, steht drauf.
Tim.
Das wird aber nicht gemessen. Die Lebensmittelhersteller messen im Regelfall nicht die Kalorien von den Produkten, die sie herstellen, sondern sie berechnen sie anhand der sogenannten Atwater-Faktoren. Vielleicht schon mal gehört. Das ist das sind drei Faktoren, die letztendlich beschreiben, wie viel Kalorien oder wie viel Makronährstoffe in den Lebensmitteln drin sind und wie viel Kalorien die dann haben. Faktor 1 ist Fett. Das hat 9 Kalorien pro Gramm. Und dann gibt es Faktor 2 Kohlenhydrate. Die haben 4 Kalorien pro Gramm und Proteine auch 4 Kalorien pro Gramm. Und dann gibt es noch Ballaststoffe, die haben 2 Kalorien pro Gramm. Die sind noch neu mit dazugekommen. Aber die Atwater-Faktoren, die sind eigentlich entwickelt worden vor über 100 Jahren schon von Herrn Atwater natürlich. Und der hat damals so verschiedene Sachen gemessen, verschiedene Lebensmittel und dann auch diese Makronährstoffe und hat dann halt den Kaloriengehalt da gemessen. So. Und dann konnte er halt sehen, Fett, Zucker und Protein sind so und so viel Kalorien drin. So. Und diese Faktoren hat er dann etabliert und seitdem werden im Prinzip von den Lebensmittelherstellern einfach nur geguckt, wie viel Gramm Protein, wie viel Gramm Kohlenhydrate, wie viel Gramm Fett sind in meinem Lebensmittel und dann das multipliziert mit den Atwater-Faktoren und dann schreibt man diese Kalorienangabe auf die Nahrungsmittelverpackung drauf. Das kann man selber testen. Kannst du es mal berechnen, ne? Wenn du irgendein Nahrungsmittel siehst, kannst du die berechnen einfach, wie viel Kalorien da drin sind mit Hilfe dieser Faktoren. Mhm. So. Die Sache ist aber, dass das sehr ungenau ist, weil wir haben nämlich, oder ein Kollege von mir hat das nämlich mal gemessen, wenn wir die berechneten Kalorien wirklich mal messen von den Lebensmitteln, dann gibt es da eine Abweichung um ungefähr manchmal 5 bis sogar 10%.
Oh, das ist schon ganz schön viel, ne?
Das heißt, wenn dein Burger jetzt hier vielleicht, wenn da 300 Kalorien draufstehen, dann sind aber vielleicht 330 drin.
Mhm.
Ne? Das ist nicht so gut, wenn du da so genau zählen willst. Ne? Das ist schon mal der erste Fehler.
Und dann kommt hinzu, dass es auch unterschiedlich aufgenommen und verstofft wird.
Ja, genau, das kommt jetzt mal weiter, pass auf. Das ist der erste Punkt so. Also am Anfang steht schon mal was Falsches drauf. Und dann ist es so, die Lebensmittelhersteller haben auch eine gewisse Variabilität oder dürfen auch variieren. Die müssen also im Prinzip nicht ganz so viel Kalorien draufschreiben, wie viel drin sind. Die können so plus minus 20% draufschreiben. Ist natürlich für die dann auch ganz angenehm, weil dann können die im Prinzip ihre Lebensmittel manchmal so ein bisschen kalorienärmer machen vielleicht und sind noch im gesetzlichen Rahmen. Ne?
Ja.
So. Und dann kommen wir jetzt zur Aufnahmeseite. Also du isst den Burger. Der kommt in deinen Darm. So, was passiert da? Da wird er aufgespalten, verdaut. Und es ist ganz interessant, dass es da auch große Unterschiede gibt zwischen den Menschen. Und zwar in Bezug auf das Darmmikrobiom, also die Bakterien in unserem Darm. Denn du hast nicht die gleichen Bakterien wie ich. Meine Bakterien arbeiten vielleicht effizienter als deine. Das heißt, bei mir wird von den 300 Kalorien vom Burger vielleicht auch wirklich 300 aufgenommen und bei dir vielleicht nur 250. Ja? Das hat einerseits mit den Bakterien zu tun, andererseits aber auch mit der Darmpassagezeit. Also das heißt, wie schnell läuft die Nahrung durch deinen gesamten Magen-Darm-Trakt, bis sie hinten wieder rauskommt? Das ist sehr unterschiedlich und das bestimmt auch, wie viel du aufnimmst von dem Burger. Ne? Und dann, wenn diese Kalorien dann aufgenommen sind, dann müssen sie weiterverarbeitet werden. Ne? Der Körper kann dann der kann den Zucker zerlegen, der kann die Fette zerlegen und der kann auch die Proteine zerlegen, wobei die Proteinverdauung am teuersten ist für den Körper.
Wenn du einmal so eine Art was heißt am teuersten? Was bedeutet das?
Ja, weil Proteine, man kann sich das vorstellen wie so eine sehr kompliziert zu öffnende Verpackung, wenn du mal ein Paket geschickt bekommst, ja.
Mhm.
Und manchmal gibt es ja so Verpackungen, die sind mit 10-fach Klebeband.
Ja,
verschlossen und dann brauchst du irgendwie eine extra dicke Schere und so. Und das kostet dich auch ein bisschen mehr Zeit und Energie. Und so ist Protein. Protein ist im Prinzip sehr gut verpackte Energie. Und der Körper nutzt Protein ja einerseits zum Aufbau von Muskelmasse, Organmasse etc. Aber andererseits kann er daraus auch zum Beispiel Zucker herstellen, um den Körper mit Energie zu versorgen. Ist aber sehr aufwendig für den Körper zu bekommen. Und deswegen kostet das dem Körper am meisten Energie. Aber auch nicht unterschiedlich stark bei jedem. Manche können Proteine besser verdauen als andere. Manche können Zucker besser verdauen als andere. Manche können Fette besser verdauen als andere. Also es gibt sozusagen eine Effizienz. Man spricht auch immer so umgangssprachlich von guten und schlechten Futterverwertern. Aber wir sehen das. Das gibt es. Ne? Und da gibt es auch schon mal eine Variabilität. Ja. Und das heißt, wenn diese ganze Nahrung dann ankommt und erstmal fertiggestellt wird, um dem Körper überhaupt zur Verfügung zu stehen als eine Art Benzin, passieren schon mal viele Dinge, die wir gar nicht messen, gar nicht kontrollieren. Das heißt, von den 300 Kalorien vom Burger, keine Ahnung, wie viel bei dir da ankommt, überhaupt verwertet werden kann. Keine Ahnung, wie viel bei mir ankommt. Ja, also das ist schon mal die Calories-In-Seite. Ne? Und dann gibt es noch die Calories-Out-Seite. Das heißt, wie verbrennst du überhaupt die Kalorien? Und da gibt es auch sehr spannende Unterschiede. Und zwar, einerseits hatten wir schon über die metabolische Kompensation gesprochen. Das heißt, manche Menschen kompensieren sehr stark. Wir wissen, dass zum Beispiel Menschen mit Übergewicht zum Beispiel eher so starke Kompensierer sind. Das heißt, wenn die eine Stunde auf dem Laufband laufen, dann verbrauchen die vielleicht wirklich nur 500 Kalorien anstatt 1000. Währenddessen, wenn du eine Stunde auf dem Laufband laufst, du bist ja auch schlank, ne, verbrauchst du eher so 800 Kalorien. Aber die Apple Watch zeigt in beiden Fällen 1000 an.
Das ist interessant. Kannst du das nochmal erklären? Also Menschen, die stark übergewichtig sind, die kompensieren stärker als schlankere Menschen.
Ja, da gab es auch eine Studie, die veröffentlicht wurde, die das gezeigt hat. Und wir wissen aber nicht, was ist jetzt Henne, was ist Ei. Das muss man auch wissen. Die hat nur eine Assoziation gezeigt. Das heißt, wir wissen nicht, sind die Menschen deswegen übergewichtig, weil sie stärker kompensieren?
Mhm.
Ja. Oder sind sie übergewichtig und kompensieren deswegen stärker? Ja, also was ist Henne, was ist Ei, das wissen wir nicht. Wir sehen bloß diese Assoziation erstmal.
Okay.
Aber es könnte natürlich erklären, warum Menschen mit Adipositas vielleicht auch so dick sind, weil sie vielleicht auch einfach ja weniger Energie verbrauchen durch Aktivität, weil sie sozusagen eher so Hatza-Gene in sich haben, kann man fast sagen. Ne? Und das ist natürlich ein Problem. Ja. Und was auch sehr spannend ist in Bezug auf Energieverbrauch, auch die Nahrungsverdauung, die nahrungsinduzierte Thermogenese, so nennen wir das ja, die kann auch sehr unterschiedlich moduliert sein, denn es ist so, dass bei manchen Menschen, wenn wir Nahrung aufnehmen, ein bestimmtes Gewebe aktiviert wird, was Energie verbrennt. Und das ist das sogenannte braune Fettgewebe. Das ist auch so ein bisschen mein Forschungsfeld, deswegen führe ich das hier auch rein.
Das braune Fettgewebe, ja.
Genau, richtig. Und das ist nämlich super spannend. Das ist ein Fettgewebe, das ist nämlich das gute Fettgewebe. Das speichert keine Energie wie das weiße Fettgewebe, sondern es verbrennt Energie. Und das Besondere ist, das braune Fettgewebe sitzt im Prinzip hier so im Halsbereich und ist auch wirklich so braun von der Farbe. Und das Besondere ist, es ist im Prinzip eine Art Heizung für uns. Ne? Auch ein menschlicher Körper braucht eine Heizung, um sich warm zu halten. Und das braune Fett ist genau diese Heizung. Und das Spannende ist, das braune Fett wird halt aktiviert, wenn wir was essen. Und manche Menschen haben mehr braunes Fett als andere und die verbrauchen dann einfach mehr Energie, nachdem sie was gegessen haben.
Braunes Fettgewebe, ja, total spannend. Ich habe ein paar Mal jetzt schon gehört, dass dieses braune Fettgewebe angeregt wird durch Kältereize, also durch Eisbaden zum Beispiel oder kalt duschen morgens. Stimmt das?
Das stimmt. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, warum ich hier in T-Shirt und kurzer Hose bei dir sitze im Winter und sozusagen auch mit Fahrrad hierher gefahren bin, weil ich selber, seitdem ich das weiß über das braune Fettgewebe und selber dazu forsche, ich will das natürlich selber auch aktivieren bei mir. Und ich mache das regelmäßig und das stimmt, regelmäßige Kälteexposition erhöht das braune Fett, macht die Heizung stärker und sorgt dafür, dass wir mehr Zucker und Fette verbrennen und deswegen vielleicht auch einen höheren Energieverbrauch haben.
Spannend. Also morgens eiskalt duschen oder in den kalten See im Winter, das hilft tatsächlich. So, wenn wir jetzt ja viel von dir gehört haben, dass also das Problem in unseren westlichen reichen Gesellschaften nicht ist, dass wir uns zu wenig bewegen, sondern das Problem ist, dass wir zu viel zu ungesund essen. Du hast es so schön die Zuvielisation genannt, in der wir leben. Was müsste denn dann jetzt passieren, damit wir diese Adipositas-Pandemie in den Griff kriegen?
Ganz klare Meinung von mir, wir müssen unsere Ernährungsumgebung ändern, gesünder machen. Und ich bin ja eigentlich Forscher, Mediziner, ich bin jetzt gar nicht so politisch unterwegs, aber werde das jetzt mehr und mehr, seitdem ich auch irgendwie mehr dazu sagen kann. Und mein Tipp ist ganz klar Zuckersteuer. Wir müssen versuchen, dass wir Menschen weniger Zucker essen. Denn das ist mit ein Hauptgrund, warum wir dick werden. Und ich sehe die Softdrinks als das größte Übel im Prinzip an in unserer Gesellschaft. Das sind leere Kalorien. Es gibt kein Sättigungssignal, aber wir haben super viele Kalorien aufgenommen, die fluten an, insbesondere viel Fructose, der Fruchtzucker. Der ist in Früchten gut, aber in hoher, konzentrierter Form in diesen Softdrinks ist er sehr schlecht und macht uns krank, macht die Leber kaputt, sorgt dafür, dass wir dick werden, Diabetes bekommen etc. Also Zuckersteuer einführen unbedingt, gesunde Lebensmittel günstiger machen, besser erreichbar machen, auch in Schulen, in Kindergärten. Ja? Auch Werbung verbieten für so zuckerreiche Lebensmittel, weil die Kinder werden direkt geprimed. Ich kenne das ja noch selber aus meiner Kindheit, dass ich darauf total angesprungen bin. Und was man da an der Werbung sieht, das merkt man sich für sein gesamtes Leben. Deswegen ist ja natürlich auch die Lebensmittelindustrie so interessiert daran. Man kann denen das ja auch nicht vorwerfen. Also die Lebensmittelindustrie, die wollen Geld verdienen, klar. Aber wir als Politik, als Gesellschaft, wir müssen die Rahmenbedingungen setzen. Wir müssen sagen, hey, irgendwann reicht's auch. Wir müssen unsere Bevölkerung gesund halten. Ja, und da, denke ich, muss man ansetzen.
Super. Ja, Tim, da rennst du hier natürlich bei Foodwatch oft mit Türen ein. Limo-Steuer, Werbeschranken für ungesunde Kinderlebensmittel, auch eine klare Nährwertkennzeichnung auf Verpackung. Das sind ja alle Sachen, für die wir bei Foodwatch seit vielen, vielen Jahren uns politisch einsetzen, politisch dafür kämpfen. Insofern finde ich das super, dass auch ja Ärzte wie du sowas sagen und da die Politik stärker in die Pflicht nehmen. In diesem Sinne, Tim, super spannend. Mir hat total viel Spaß gemacht und ich gehe morgen wieder unter die kalte Dusche. Jetzt.
Perfekt, das habe ich nicht angespornt.
Ja, ich mache das tatsächlich auch schon sehr lange, aber ich hatte, einfach weil ich es toll finde, aber dass ich jetzt weiß, dass es auch noch gut fürs braune Fettgewebe ist, ist ja nochmal zusätzliche Motivation.
Ja, aber genau, es ist auch gut für die eigene Psyche. Man fühlt sich frischer, man braucht keinen Kaffee mehr. Ich könnte ohne kalte Dusche gar nicht mehr leben. Und ich sage an alle Zuhörer, probiert's mal aus. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut mal, googelt mal braunes Fett etc. Da findet ihr viele Informationen dazu, auch zu unserer Forschung.
Cool. Tim, super, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank. Hat total Spaß gemacht. Und wie ihr wisst, wollen wir euch ja immer noch mal mit einer guten Folge entlassen hier nach jedem Podcast. Und wir haben gerade schon drüber gesprochen, über die Limo-Steuer. In Großbritannien gibt es so eine Limo-Steuer ja schon sehr lange. Und die hat nicht nur dazu geführt, dass der Zuckergehalt in Getränken runtergegangen ist, sondern jetzt gab es auch noch eine neue Studie, total spannend, dass wegen dieser Limo-Steuer in Großbritannien weniger Kinder wegen Karies behandelt werden mussten. Deutlich weniger Kinder mussten zum Arzt, zur Ärztin wegen Karies. Also auch hier wieder ein schönes Beispiel, ein gutes Beispiel. So eine Limo-Steuer funktioniert.
Genau, und wenn ich noch was kurz einwerfen darf, auch das Übergewicht der Kinder ging runter. Das wurde auch gezeigt in Studien. Also es funktioniert. Lasst es uns in Deutschland machen.
Super, das ist ein schönes Schlusswort. Macht's gut, bis in 2 Wochen. Tschüss.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.